Wir brauchen diese tieferen Zeiten vor dem Herrn, wo wir einfach tiefer gehen, wo wir Dinge festmachen, wo wir die Nöte unseres Herzens bringen, wo wir ihm erlauben, einfach reinzukommen und im Bereich unseres Herzens und sein Werk da zu tun. Weil für das, was kommt, sind wir nicht vorbereitet. Und da ist so eine Dringlichkeit auf dem Herzen Gottes, dass sein Volk wirklich die Stunde begreift, in der es jetzt steht und lebt und mit aller Entschiedenheit sagt, ich will diese Zeit, die jetzt noch verbleibt, wirklich nutzen, um mich vorzubereiten und um Gott zu erlauben, meinen Mangel auszufüllen. Da ist so vieles, was uns fehlt. Und da ist so vieles, was Gott geben möchte und was es braucht, damit wir in dieser kommenden Zeit der Herausforderung, der Verwirrung und dann der Bedrängnis und der Verfolgung wirklich unseren Platz einnehmen können und müssen nicht uns um uns selber kümmern und versuchen irgendwie aus eigener Kraft zu überleben, sondern wir können vollkommen frei sein, ohne irgendeine Angst und sind da, um den Menschen zu dienen und den Menschen zu helfen und den Weg zu weisen. Das Wort Gottes sagt es, in der Zeit der größten Bedrängnis, wo ein unbeschreibliches Leid und Chaos auf dieser Erde herrscht. In dieser Zeit wird die Ernte eingebracht werden. Am Ende der Zeit ist die Ernte. Und eine gewaltige Schar von Menschen wird errettet werden. Das sagt das Wort Gottes. Und es braucht Erntearbeiter. Es braucht Menschen, die in dieser Zeit völlig frei sind von irgendwelchen Begrenzungen und Behinderungen oder irgendwelchen Sorgen um sich selbst und irgendwelchen Ängsten um ihre Zukunft oder werden sie es überleben oder nicht, sondern die einfach nur für Gott da sind und für Gott sich vollkommen zur Verfügung stellen. Und da sind so viele Dinge, die uns fehlen. Und erstmal muss uns bewusst werden. Das Wort Gottes sagt ja, der Herr füllt all unseren Mangel aus. Aber wenn wir unseren Mangel gar nicht sehen, dann können wir nicht die leeren Gefäße bringen und sagen, Herr, hier, füll das jetzt aus. Und deswegen ist es so wichtig, wie ich das betont habe, am Anfang dieser Serie, über die Vorbereitung auf die Endzeit, dass wir uns beschäftigen mit dem, was Gottes Plan ist, was ist seine Sicht, wie will er die Gemeinde gebrauchen in den letzten Tagen? Und was braucht es dafür, dass wir unseren Platz wirklich einnehmen? Und da ist so vieles, was uns fehlt. Vielleicht am allermeisten fehlt uns dieses Empfinden der Dringlichkeit, dieses Empfinden, jetzt ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, wo zwar rein äußerlich im Reich Gottes irgendwie nicht große, gewaltige Dinge passieren, aber wo Gott uns ruft, dass wir vor ihm sind und dass wir von ihm Gnade holen, Ausrüstung, Veränderung für die kommende Zeit. Das Maß an geistlicher Sensibilität, an geistlicher Unterscheidungsfähigkeit zu erkennen, das klingt christlich, aber es kommt nicht von Christus. Und das ist von ihm. Dieses Maß der Unterscheidung ist so erschreckend gering. Und Massen von Menschen, die sich erfüllt nennen vom Heiligen Geist, sind bereit, den größten Unsinn, der auf den christlichen Markt geworfen wird, einfach zu schlucken, nur weil es von namhaften Leuten kommt. Ihr Lieben, es ist Zeit, dass wir aufwachen und dass wir vom Geist geleitet werden und dass wir ernst machen mit dieser Wahrheit, dass die Salbung in uns lehrt uns alles. Und wir können von Gott her lernen zu unterscheiden. Dieses Buch, dieser Dienst, diese Strömung, das ist Mist und das ist Gift und das werde ich nie in mein Leben hineinlassen. Und diese Dinge sind wichtig und die sind gut und die sind heilsam und die führen weiter und die bringen mich in die richtige Richtung, dass wir unterscheiden können. Viele, viele Gläubige sind total naiv und lassen sich alle alles einlöffeln, was da nur angeboten wird. Ohne irgendeine Unterscheidung, ohne irgendein Verständnis, ist das wirklich gesund? Stimmt das mit dem Wesen und mit dem Wort Christi wirklich überein? Weil wir über Jahrzehnte nie herausgefordert wurden zu prüfen, sondern sogar davon abgehalten wurden, mit allen möglichen Ideen von falscher Unterordnung und falscher Demut, wer sind schon wir, dass wir etwas unterscheiden und erkennen können, das machen doch nur die großen Chefs und die wissen, wo es lang geht. Und lauter solcher verkehrten Konzepte. Und all diese falschen Konzepte haben uns in eine Hilflosigkeit und in eine Unmündigkeit hineingebracht. Und es ist hohe Zeit, dass wir aufwachen. Und dass wir die Stunde erkennen und sagen, nein, ich kann mich nicht auf andere verlassen, ich kann nicht mich darauf verlassen, die anderen werden schon wissen. Ich muss selber wissen, was der Geist sagt. Ich muss selber hören, ich muss selber unterscheiden können. Wenn du die Kirchengeschichte anschaust, dann kannst du schnell sehen, fast immer ist die Mehrheit der Gläubigen auf dem falschen Weg gewesen. Und es gab immer nur kleine Gruppen und Minderheiten, die wirklich verstanden haben, was auf dem Herzen Gottes ist. Und die wurden verfolgt von den anderen. Das ist ein Muster, das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und ich glaube, dass es heute nicht anders ist. Und wir brauchen so viel vom Herrn. Wir brauchen eine tiefe, tiefe Freisetzung von Menschengefälligkeit und von Menschenfurcht. Nur dann können wir wirklich der Führung des Geistes folgen. Nur dann können wir für Gott stehen und seine Botschafter sein und unpopuläre Dinge sagen. Gott möchte unpopuläre Dinge in sein Volk hineinrufen. Aber wenn wir nur nach Beliebtheitswerken gehen und was werden die Leute dann darüber machen, damit machen und was werden sie über uns sagen und wie werden sie uns irgendwie angreifen oder mit Schmutz bewerfen, wenn das unsere Sorge ist, dann werden wir kein Bote für Gott sein, sondern wir werden einfach nur den Mainstream bestätigen. Und das ist, was ich sehe, viele, viele sogenannte Propheten plappern einfach nach, was irgendwer anders schon gesagt hat und sie bestätigen sich gegenseitig. Und nicht alles, was wir heute auf dem prophetischen Markt haben, ist wirklich vom Heiligen Geist. Und namhafte Leute prophezeien Unsinn und prophezeien Blödsinn und wollen uns Rom schmackhaft machen. Propheten wollen uns Rom schmackhaft machen. Und sie kennen die Kirchengeschichte nicht, sie kennen das Wort Gottes nicht. Und sie reden dummes Zeug von alles wird anders und der neue Papst und alles wird wunderbar, ihr Lieben. Weißt du, was Jesuiten sind? Mach einmal ein Studium, was Jesuiten sind. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte, soweit ich das verstehe, haben wir einen Papst, der Jesuit ist. Und die Leute träumen Träume, die vollkommen unrealistisch sind, die mit den Realitäten nichts zu tun haben. Nur weil irgendwelche Propheten da irgendwelche schönen, süßen Dinge irgendwie prophezeien und uns eine wunderbare Zukunft der katholischen Kirche vor Augen malen. Wir leben in 1500, 1800 Jahren. Die katholische Kirche hat sich niemals verändert. Und die Bosheit und die Heimtücke und die List ist immer noch da. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und die Leute sind so naiv heutzutage. Ich habe mit Leitern gesprochen und habe gesagt, weißt du, was wirklich katholische Lehre ist? Keine Ahnung. Und ich gebe ein paar Beispiele. Ich sage, du hast keine Ahnung, du verbrüderst dich mit diesen Leuten, feierst dort Einheit mit denen und du hast überhaupt keine Ahnung, was ihre Agenda ist. Wie kann denn das sein? Jeder Geschäftsmann, der mit irgendeinem Mann Geschäfte machen will, googelt erstmal, guckt, was ist das für ein Typ und wofür steht der und was interessiert den und was bewegt den und für was steht der eigentlich? Was will dieser Mensch eigentlich? Und du willst Leiter sein und du machst Verbrüderung mit diesen Leuten dort und du hast überhaupt keine Ahnung, was ihre Agenda ist? Du hast nicht einmal gelesen, was ihre Lehre ist. Ich sage, das klingt mir sehr unprofessionell, was du da machst. Und ich erzähle ein paar Beispiele. Und er schaut mich an, der große Mann war das, einer der großen Leiter in unserem Land, schaut mich an und sagt, das war doch früher im Mittelalter. Ihr Lieben, es ist Zeit, dass wir aufwachen. Es ist Zeit, dass wir uns nicht auf andere Leute verlassen, sondern dass wir uns auf den Heiligen Geist verlassen. Und er ist in uns und er hat gesagt, er will uns in alle Wahrheit leiten. Und er will uns die Augen auftun. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen so viel von Gott. Wir brauchen Kühnheit, Entschiedenheit. Wir müssen vollständig absterben jeder Menschengefälligkeit und jeder Menschenfurcht. Das können wir nicht aus uns selbst heraus, aber Gott will es tun und Gott kann es tun. Und er ruft uns zu sich selber. Und er ruft uns, dass wir tiefer gehen mit ihm und dass wir unseren Mangel erkennen. Wie Jesus über Laodicea sagt, sie muss geöffnete Augen bekommen, Augensalbe, damit sie ihren Mangel sieht und nicht mehr in Träumen ist. Ich bin reich und ich habe alles und ich brauche nichts. Wir sind bettelarm. Und da sind solche Schätze, die darauf warten, dass wir sie erobern. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir unseren Zustand anerkennen. Das Reich Gottes fängt an mit selig, die arm sind im Geist. Und dann geht das weiter mit selig, die trauern. Das ist nicht, du trauerst, weil dein Hund gestorben ist, sondern du trauerst über deinen geistlich erbärmlichen Zustand. Du siehst dich selbst und du siehst die Schätze, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und du sagst, Gott, hilf uns zu wachsen, in die Reife zu kommen, in die Klarheit zu kommen, in die Entschiedenheit zu kommen, in den Mut zu kommen, in die Freiheit zu kommen, in diese Verfügbarkeit hineinzukommen. Das ist auf dem Herzen des Heiligen Geistes. Wir sind in unserer jetzigen Verfassung nicht vorbereitet. Der Heilige Geist sagt, jetzt müssen wir die Zeit nutzen. Jetzt müssen wir hineingehen in eine tiefe Beziehung mit dem Herrn und dort uns beschenken lassen und dort abholen, was er für uns hat. Ich hatte so vorhin an einer Stelle diesen Eindruck, dieses Wort, jetzt ist die Stunde da, aus dem Schlaf aufzuwachen. Jetzt ist die Stunde, aus dem Schlaf aufzuwachen und die Zeit zu erkennen, wie nah das Kommen Jesu ist. Großer Schlaf ist über weite Teile der Christenheit gefallen, während wir doch die Zeichen sehen vor uns, wie die Dinge sich anfangen zu sortieren und wie vor unseren Augen der große Abfall stattfindet. Und aus dem Abfall wird die Hure kommen. Aus dem Abfall kommt die Hure. Und das werden sehr, sehr schwierige Zeiten für die wahren Gläubigen. Und Gott wird uns ausstatten und uns fit machen und uns vorbereiten, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit ihm näher gehen, tiefer gehen und wenn wir ihm erlauben, in uns sein Werk zu tun. So, ich möchte zum Schluss dieser Serie noch etwas bringen aus dem Wort Gottes über wie wir tiefer gehen können mit Gott, wie wir Schätze bergen können, wie wir ihm Raum machen können, in uns zu arbeiten. Und darum geht es. Viele sind beschäftigt damit, für Gott zu arbeiten. Aber ich glaube, was es jetzt braucht in dieser Stunde ist, dass Gott an uns etwas tut, dass Gott in uns arbeitet, dass Gott uns verändert und vorbereitet und ausstattet und ausrüstet. Darum geht es. Gott braucht nicht unsere gewaltigen Pläne. Was hören wir alles für Pläne von Nationen transformieren und Städte erreichen? Die Slogans scheinen mir werden immer größer im Laufe der Jahrzehnte. Vor 30 Jahren hat man nicht solche vollmundigen Slogans gehabt, aber da war mehr Substanz da. Da war mehr Reinheit da, da war mehr Treue da, da war mehr Verbindlichkeit da, da war mehr Entschiedenheit da. Da gab es diese Epidemie von Scheidungen unter Leitern, das gab es vor 30 Jahren nicht. So, unser Zustand geht niedriger und niedriger und niedriger und erbärmlicher und unsere Slogans werden immer größer. Was für eine kuriose Entwicklung. Es wird Zeit, dass wir da beginnen, wo wir wirklich sind. Wirklich ganz am Anfang. In unserem Leben mit Gott, in unserer Hingabe an ihn und in diesem Glauben und Erwarten, dass er es ist, der in uns arbeiten muss und der uns freisetzen muss und der uns verändern muss. Und darüber will ich heute Morgen noch einige Dinge sagen. Beginnen wir mit Sprüche 23. Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deine Augen Gefallen haben an meinen Wegen. Der Gott der Bibel ist der Gott, der sich mit den Herzen beschäftigt. Und er will an den Herzen etwas tun. Und das kann er nur dann tun, wenn wir unser Herz ihm geben. Wenn wir Raum machen für ihn. Ein Wort, das ich sehr viel gebrauche, obwohl ich weiß, dass es nicht in der Bibel steht. Aber es steht das Gegenteil. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir dem Teufel keinen Raum geben sollen, dann ist genauso wahr das Gegenteil. Wir müssen Gott Raum machen. Wir müssen Raum machen für ihn, weil er wirkt in uns nur das, was wir von ihm begehren. Und wir werden nur das begehren, wovon wir erkennen, es ist da. Er hat es für uns vorbereitet. Es ist sein Wille, uns das zu geben. So, da ist so viel, was Gott an Veränderung in uns wirken will. Oder es ist eine Veränderung an unserem Herzen. Um Gott wirklich so zu dienen und ihn so zu lieben, wie es sich gebührt, ihn zu lieben, brauchen wir tiefgreifende Veränderungen. Es reicht nicht aus, um zu hören, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und dann sagen wir, okay, haben wir verstanden, dann krempeln die Ärmel hoch und dann machen wir das. Sondern, um das wirklich tun zu können, brauchen wir wirklich Gott. Es braucht Gott, es braucht sein Wirken in uns. Geht doch einmal zu 5. Mose. Kapitel 30. Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Ich sage, Gott, damit du mich wirklich so lieben kannst, wie es sich gebührt, wie ich geliebt werden will, wie du mich lieben sollst, muss ich zuerst einmal in dir etwas tun. Was muss er tun? Er muss Herzen beschneiden. Das sind Dinge, die weggeschnitten werden müssen. Das ist, was er tun möchte. Und was er tun muss. Ohne dieses Werk an unserem Herzen können wir ihn nicht lieben, so wie wir ihn lieben sollen. Wir haben es nicht in uns. Und Gott verurteilt uns nicht dafür, dass wir total im Mangel sind und dass wir das, was es bräuchte, nicht haben. Er verurteilt uns nicht dafür. Aber er sagt, dann musst du etwas tun mit deinem Mangel. Dann musst du Schritte gehen und dann musst du mir erlauben, diesen Mangel auszufüllen. Und nicht dich zu belügen und zu täuschen und dir vorzumachen, dass du keinen Mangel hast. Der Herr muss an unserem Herzen schneiden, muss Dinge wegschneiden. Und jeder, der seine Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass das nicht eine Sache ist, das war damals in Mose für Israel, sondern das ist das Zentrum des Evangeliums. Paulus sagt in Kolosser 2, dass in Christus eine Beschneidung geschieht am Herzen. Am Herzen geschieht eine Beschneidung. Das ist das Evangelium. Und wir haben einen Teil dabei. Natürlich, Gott tut das Werk, aber wir haben einen Teil daran. Und wir arbeiten mit Gott zusammen und wir müssen verstehen, wie soll diese Zusammenarbeit aussehen? Wie stellen wir uns ihm zur Verfügung? Wie geben wir uns ihm hin? Wie glauben wir ihm, dass er in uns dieses Werk wirklich tut? Später in Kolosser 3 fährt Paulus fort mit diesem Thema. Und dann redet er davon, dass da Dinge sind, die kommen von dieser Erde. Und die müssen getötet werden. Unzucht, böse Leidenschaft, Unreinheit, Habgier, Diese Dinge müssen getötet werden. Das ist das Evangelium, dass Dinge in uns getötet werden. Und wenn wir heute eine Epidemie von Pornografie haben, gerade unter Leitern, dann liegt das nur daran, dass wir das wahre Evangelium nicht kennen. Weil das wahre Evangelium ist, Unreinheit und böse Begierde und Unzucht zu töten. Und wo das nicht geschieht, dann offensichtlich haben wir nicht das wirkliche Evangelium, sondern irgendein menschliches Imitat. So, der Gott Bibel ist der Gott, der an Herzen interessiert ist und der an Herzen arbeitet. Wenn du die Gebete liest, oder überhaupt wie die ersten Christen, wie sie Gott angesprochen haben, Apostelgeschichte, mehrmals, die beten da und sagen, Gott, du Herzenskenner, du, der du die Herzen erforscht, für sie war das eine Realität. Es geht Gott um mein Herz, um nichts anderes. Es geht nicht um Programme und Aktivitäten und Gebäude und Organisationen und all diese Dinge. Es geht Gott um das Herz, um nichts anderes. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Weil da ist die Krankheit, da ist der Mangel, da ist die Ursache für all das, was sich dann äußerlich auswirkt. Es geht ihm um das Herz. Und er sagt, gib mir dein Herz. Gib mir mein Sohn. Meine Tochter. Gib mir dein Herz, damit ich dieses Werk tun kann, was ich tun möchte. Er möchte Dinge rausnehmen aus unserem Herzen, um dann neue Dinge hineinzutun. Aber erst müssen Dinge herausgetan werden, damit Platz gemacht wird. Es kann nicht Geborgenheit und Sicherheit und Zuversicht und große Gewissheit von Annahme in deinem Herzen sein, während gleichzeitig Minderwertigkeit und Ablehnung und Selbstablehnung da ist. Das kann nicht zusammenwachsen. Entweder ist das eine da oder ist das andere da. Und es kann kein Eifer für Gott in uns sein, während gleichzeitig wir uns nur um unsere eigenen Ideen, eigenen Interessen und so weiter kümmern und keine Sehnsucht, keine Last haben für das Reich Gottes. Da müssen Dinge rausgenommen werden und da müssen Dinge hineingetan werden. In einer Weise kannst du sagen, Gott ist wie ein Gärtner. Und er kommt in den Garten deines Herzens und da gibt es Unkraut. Das muss rausgerissen werden. Da vielleicht manches Unkraut, da sind schon Bäume geworden. Die müssen gefällt werden, die Wurzeln ausgegraben werden. Da muss alles gerodet werden und freigemacht werden. Und dann kann etwas Neues gesät und gepflanzt werden. Wir müssen diesen Gott kennenlernen, der ein mächtiges Werk an unserem Herzen tut. Den müssen wir kennenlernen. Mit dem müssen wir Umgang pflegen. Dem müssen wir Raum geben. Mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. Nicht durch Speisen, von denen wir keinen Nutzen haben, die danach wandeln. Du musst Acht geben auf deine geistliche Ernährung. Du musst Acht geben, was für Bücher du liest. Was für Dienste du dich öffnest. Gestern hatten wir die Schrift in Epheser 4. Da sind Menschen mit Betrug unterwegs im Reich Gottes, sagt Paulus. Paulus war nicht naiv und sagt, alle, die Jesus predigen, ist schon in Ordnung, ist alles gut. Und alles kannst du lesen und alles kannst du nehmen und von allem kannst du dich ernähren. Er sagt, das ist Betrug. Listiger Betrug. Da verfälschen Menschen das Evangelium um ihre eigenen Interessen willen, um Macht zu haben, um Einfluss zu haben, um Anhänger zu haben, um Geld zu haben. Und man muss unterscheiden können, was ist von Gott und was sieht nur christlich aus, aber es ist voller Gift und voller Verderben. lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige fremde Lehren. Das heißt also, Lehren, die nicht sauber sind, die nicht vom Heiligen Geist sind, sie haben einen Effekt, sie reißen dich fort. Fort von was? Von der Gemeinschaft, von der Nähe, von der Übereinstimmung, von dem Bleiben in Jesus. Sie reißen dich fort. Zweite Korinther, Kapitel 11. Ab Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel von Gottes gewaltigem Werk am Herzen eines Menschen. Paulus sagt hier, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Das heißt, dieser Eifer, den Gott hat für sein Volk, dass sie doch den Sohn kennen und den Sohn lieben und sich fernhalten von allem, was diese Liebe stört oder behindert oder zerstört. Diesen Eifer, den Gott hat für sein Volk, dieser Eifer, mindestens zu einem guten Teil, nahm Wohnung in einem Menschen, der noch wenige Jahrzehnte vorher völlig religiös verdreht war und Gott und sein Volk bekämpft hat. Und meinte, er tut Gott damit einen Gefallen und meint, er gefällt Gott darin. Und der Herr hat ihn gerettet, hat ihn freigesetzt und hat ihn vollkommen transformiert. Und dieser Eifer, der im Herzen Gottes ist, der wohnte in Paulus. Halleluja, was für ein Wunder. Gewaltiges Wunder, dass der Eifer Gottes im Herzen eines Menschen Wohnung nimmt. Wäre das nicht ein gutes Gebet für uns? Herr, gib mir Eifer für dein Volk. Gib mir doch deinen Eifer. Ich gebe dir mein Herz. Lass deinen Eifer für dein Volk in mir wohnen. Weil dieser Eifer wird dich motivieren, wird dich treiben. Und du musst keine Sorge haben, irgendwann lässt eine Motivation nach. Weil du nicht in deinem Eifer arbeitest und nicht mit deiner Kraft und mit deiner Entschiedenheit, sondern es ist die Entschiedenheit, der Eifer und die Sehnsucht Gottes. Und dieser Eifer erlahmt niemals und wird nie müde werden und wird nie aufhören. Es ist die permanente Schubkraft deines Lebens und damit kannst du gehen, Jahrzehnte um Jahrzehnte und du wirst nicht müde werden. Andere, die in eigener Kraft laufen, werden müde, aber die, die Gott wirklich kennen, die laufen und die werden nicht müde. Und das wird eine große Kunst sein, die sehr viel wert ist und sehr wichtig sein wird, in den kommenden Tagen nicht müde zu werden, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben. Weil es schockierende Entwicklungen geben wird, die uns zutiefst enttäuschen und die die Möglichkeit haben, die Kraft haben, uns zu entmutigen. Aber wenn wir auf das Ende sehen, wenn wir daraus sehen, am Ende wird es eine Hochzeit geben, es wird eine reine Braut geben und all diese ganzen unreinen Dinge werden herauskommen aus dem Volke Gottes. Wenn du diese Gewissheit hast, die der Vater hat für den Sohn, du bekommst eine reife Braut, eine reine Braut, die würdig ist, an der du gefallen haben willst, an der du dich erfreuen kannst. Du wirst eine solche Braut bekommen. Das ist die Gewissheit im Herzen des Vaters für den Sohn. Und da wird nichts dazwischen kommen. Kein Teufel und keine Lauheit und gar nichts. Nichts wird dazwischen kommen. Der Plan Gottes wird erfüllt werden. Am Ende wird dem Sohn eine wunderbare, herrliche, makellose, schöne Braut übergeben werden, die nur eins will, den Bräutigam erfreuen und sonst gar nichts. Dass diese Vision, das war die erste Botschaft, diese Vision muss in dir verankert sein. Ist absolut notwendig. Du kannst nicht für dich selber arbeiten, für deine Gemeinde, für deine Bewegung, für deine Gruppierung. Du musst arbeiten für den großen König. dann im nächsten Vers wie eine Parallele zu der Schriftstelle aus Hebräer 13. Lasst euch nicht fortreißen. Hier heißt es, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Abgewandt. Hebräer nennt es fortreißen und hier heißt es abgewandt. Es geht um unsere Haltung gegenüber Jesus. Paulus nennt die hier Einfalt. Und wenn du das nachschlägst im Griechischen, es bedeutet Geradheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Das ist das Merkmal der Brautgemeinde. Eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit, eine Geradheit gegenüber Christus. Und diese Haltung ist das Ziel des Teufels. Diese Haltung macht ihn nervös, macht ihm Angst. Und er will alles tun, um Menschen daraus zu ziehen, abzuwenden von dieser Einfalt, von dieser Geradheit, von dieser Aufrichtigkeit. Danach, wenn ihre Herzen korrupt sind, wenn sie Kompromisse gemacht haben und sich arrangiert haben mit der geistigen Landschaft, ja, ich weiß, was das Wort Gottes sagt, aber das muss man nicht immer so laut sagen, da gibt es nur Ärger. Und da halte ich lieber meinen Mund, wenn Kompromisse in das Herz gekommen sind. Danach lässt der Teufel dich in Ruhe. Du kannst machen, was du willst. Er lässt dich in Ruhe, weil du nicht mehr gefährlich bist. Du bist nur dann gefährlich, wenn du in heiliger Einseitigkeit für Jesus und für sein Wort stehst. Und zur passenden und zur unpassenden Stunde sagst, aber das Wort sagt. Und wir gehen hier nicht nach Traditionen, wir gehen hier nicht nach Mehrheiten, wir gehen hier nicht nach, wie irgendwelche Leute sich arrangiert haben mit irgendwelchen religiösen Kirchenvereinen, sondern wir gehen nach dem Wort Gottes und wir machen keine Politik. Wir machen keine diplomatischen Spielchen, sondern wir stehen auf der Seite des Königs. Er ist der treue Zeuge. Jesus sagt, ich bin König. Und ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wir sind seine Nachfolger und seine Nachahmer. Was bedeutet das? Wir sollen treue Zeugen werden. Wir sollen für ihn stehen, ohne zu taktieren, ohne zu sagen, aber wenn ich diese Wahrheit hochhalte, dann verliere ich diese Freunde. Wenn ich diese Wahrheit hochhalte, dann machen sie da die Türen für meinen Dienst zu. Wenn ich diese Wahrheit hochhalte, dann erzählen sie böse Dinge über mich. Wir müssen aufhören zu taktieren. Du sagst, ja, ich bin aber nicht im Dienst. Ja, aber du hast eine religiöse Verwandtschaft. Und wie stehst du zur Taufe? Viele Gläubige haben überhaupt kein Problem. Jemand aus ihrer Verwandtschaft lässt das Kindchen taufen. Die haben mit Gott nichts zu tun. Aber dann bekommen sie ein Baby und dann wird dieses Baby natürlich getauft. Und dann was? Gehst du dahin? Oder sagst du, sorry, ich liebe Jesus und ich mache keine religiösen Spielchen. Ich freue mich für das Baby. Und wenn ihr euren religiösen Zirkus beendet habt, komme ich gerne zum Kaffee. Aber ich werde nicht dabei sein, weil ich damit eine Lüge unterstütze. Ich kann nicht da sitzen, während der Pfarrer ein Baby besprengelt und allen Leuten weismachen will, jetzt durch die Taufe ist das ein Kind Gottes geworden. Ich kann da nicht ruhig sitzen, ich müsste den ganzen Gottesdienst sprengen. Das erspare ich euch, ich gehe nicht hin. Ich komme später zum Kaffee. Aber wir müssen nett sein. Wir wollen einfach nur keinen Anstoß erregen. Wer hat uns die Idee gegeben? Christus, Christen geben keinen Anstoß. Wo kommt diese Idee her? Schau dir Paulus an, da hat der Anstoß gegeben. In jeder Stadt gab es Theater, wo er kam. Hat Jesus Anstoß gegeben bei den Religiösen? Ja, andauernd. Und wer hat uns die Idee gegeben? Wir sollen keinen Anstoß geben. Wir stehen für die Wahrheit. Und indem wir das tun, sind wir für die, die in der religiösen Lüge verharren wollen, wir sind für die ein Anstoß. Amen. Und das müssen wir nicht versuchen zu verbergen und zu verhindern oder irgendwie nett zu machen, um glatt zu bügeln. So der Feind will uns wegziehen aus dieser Haltung der Einfalt, der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, der Geradheit gegenüber Christus. Und wie tut er das? Durch falsche Lehre. Hebräer 13, lasst euch nicht fortreißen durch fremde Lehre. Und Paulus sagt genau das Gleiche. Wie werden diese Herzen abgewandt, weg von Jesus, von der Hingabe an Jesus, durch eine Verkündigung eines falschen Jesus, eines netten, kompatiblen, akzeptierten, domestizierten Jesus, der keinen Anstoß erregt. Durch ein falsches Evangelium. Und das finden wir heute an so vielen Stellen. Ein falsches Evangelium, wo es um die persönlichen Belange geht, um Wohlstand und persönliches Glück und all diese Dinge. Das Evangelium ist nicht gegeben, um dich glücklich zu machen. Das Evangelium ist gegeben, dass du ein Mensch bist, der Gott verherrlicht. Und Gottes Ehre vermehrst. Dass du dabei dann glücklich wirst, zufrieden wirst, frei wirst und das Beste aller möglichen Leben lebst. Das ist Nebensache, das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist für seine Ehre, für seinen Namen, zum Preise seiner Herrlichkeit. Geheiligt werde dein Name. Das ist die Betonung, das ist, worum es geht. Gottes Arbeit an den Herzen, Herzen festzumachen, klar zu machen, eindeutig zu machen, mit Eifer zu erfüllen, sie in große Sicherheit, in große Geborgenheit zu führen. Psalm 112, Vers 6, in Ewigkeit wird der Gerechte nicht wankeln. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Die Festigkeit ist ein anderes Wort für Vertrauen. Das Herz ist deswegen fest, weil es vertraut. Weil es weiß, das hat Gott gesagt und das wird er tun. Und er ist in Kontrolle. Er ist in Regentschaft. Und für die kommenden Zeiten brauchen wir eine Offenbarung. Jesus ist immer noch auf dem Thron. Hier ist nicht ein wild gewordener Teufel, den Gott nicht mehr unter Kontrolle hat und der jetzt hier durchdreht und anfängt, irgendwie einen Amoklauf zu machen auf diesem Planeten, sondern Gott ist immer noch in Kontrolle und Gott ist der Herr. Hast du das bemerkt in Offenbarung, wenn es um den Antichristen geht, dann wird ganz deutlich betont, obwohl er so schreckliche Dinge tut, es ist alles in den Begrenzungen und alles unter der Oberaufsicht Gottes. Es ward ihm gegeben für eine Weile. Es ward ihm gegeben. Er denkt, er kann machen, was er will, aber er ist ein Instrument in der Hand Gottes, um den letzten Feinschliff an der Gemeinde zu vollziehen. Der Herr wird die Hure gebrauchen mit ihrer Grausamkeit, mit ihrer Blutrünstigkeit und mit ihrem Hass auf die Braut. Und der Herr wird auch den Antichrist gebrauchen, um die Gemeinde zu vervollkommen. Und Jesus ist in Kontrolle und es ist nicht ihm entgangen, was da passiert. Und es ist ihm nicht gleichgültig. Sondern jede Gnade, jede Hilfe wird vom Himmel gegeben, um zu überwinden, um auszuharren bis ans Ende. Das ist, was es braucht. Ausharren, Entschiedenheit, ermutigt sein, zu wissen, das Ende wird gut sein und zu wissen, wir müssen uns nicht um uns selber kümmern. Er kümmert sich um uns und wir kümmern uns um seine Angelegenheiten. Und der letzte Tod, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und ich glaube, das wird sichtbar werden in der letzten Zeit, dass wir es als normal ansehen, Jesus mehr zu lieben als unser eigenes Leben und nicht um uns selbst sorgen. Was wird passieren? Und werden sie uns einsperren? Werden sie uns bedrohen? Werden sie uns einschüchtern? Werden sie uns umbringen? Viele werden um ihres Glaubens willen sterben. Aber sie werden das tun mit Freude, mit Hingabe, mit Glauben, mit Gewissheit. Das ist der Plan Gottes. Das ist jetzt nicht, dass ich aus der Hand des Herrn herausgerissen wurde vom Feind. Das ist jetzt nicht eine Situation, die außerhalb der Kontrolle Gottes ist. Sondern ich bin geborgen, ich bin in seiner Hand. Hast du mal die Beschreibung gelesen von den Bonhoeffer im Gefängnis, als er wegen seines Glaubens im Gefängnis war? Dann haben andere über ihn geschrieben. Jeden Morgen stand er wie ein Gutsherr in der Tür seiner Zelle und schaute auf das herab. Nicht wie ein Gefangener, wie ein Misshandelter, wie einer, dem Unrecht getan ist, sondern einer, der regiert. Das so haben andere ihn erlebt. Was für ein Zeugnis. Wow. Halleluja. Und die Art, wie wir mit Gott leben, wie wir in diesen furchtbaren Zeiten voller Hoffnung und voller Ermutigung sind und unsere Augen aufheben, die wird sprechen zu vielen, vielen Ungläubigen. Und sie werden wissen, wenn du in diesen Zeiten noch Hoffnung haben kannst und ermutigt sein kannst, dann ist das der Beweis, es gibt einen Gott. Anders ist es nicht möglich. Weil wie beschreibt Jesus die Reaktion der Massen? Sie verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Sie sind völlig gelähmt von Angst. Und von den Jüngern sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Und wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, hebt eure Augen auf. Das heißt, seid voller Zuversicht, seid ermutigt, seid stark. Freut euch, das Ende ist nah, die Erlösung ist ganz kurz vor der Tür. So diese Gewissheit, Gott ist in Kontrolle und ich bin in seiner Hand. Und Jesus hat gesagt, niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Das wird die Gemeinde kennzeichnen. Dieses große Vertrauen in Gott. Und es ist ein Werk Gottes in uns. Ein Werk, das unsere Herzen festmacht. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Ein Werk der Gnade. Halleluja. Und weil solche Prozesse Zeit brauchen, weil das nicht über Nacht geschieht, deswegen fangen wir heute damit. Deswegen verstehen wir müssen jetzt schon ihm Raum geben, wir müssen jetzt ihn suchen und jetzt lernen, wie können wir zulassen, dass er in uns ein Werk tut. Was ist dazu notwendig? Und wir verstehen, der Sinn unserer morgendlichen, täglichen Zeit mit Gott ist genau das. Hier sind wir, hier ist mein Herz. Arbeite, mach heute weiter, wo du gestern aufgehört hast. Tu du dein Werk. Wir kommen mit Erwartung vor Gott und sagen, Gott, nur du kannst mein Herz verändern. Ich bin nicht in Panik, aber die Zeit drängt. Und du hast versprochen zu wirken. Und ich komme jetzt vor dich und du bist mein Gott und ich glaube dir. Und ich gebe mich dir hin. Du hast gesagt, gib mir dein Herz, hier bin ich. Und ich gebe dir mein Herz. Viele, viele Gläubige haben morgens so ihre stille Zeit. Aber das Wesentliche, das Zentrum ist oftmals nicht da. Dieses sich ausliefern, dieses Warten, dieses glaubenvolle Erwarten. Er kommt jetzt und er arbeitet in mir und er tut sein Werk und er prägt mich. Er legt Dinge hinein, er schneidet Dinge ab, er reißt Dinge heraus. Sondern es ist einfach nur eine Routine, es ist einfach nur ein bisschen Bibelverse lesen und ein bisschen etwas beten und dann war es das. Und wir müssen lernen, mit Erwartung zu kommen und wir haben klare Vorstellungen, worum geht es. Es geht um ein Werk an unserem Herzen. Darum sind wir vor ihm jeden Tag. Mit Glauben, mit Gewissheit. Weil alles, was Gott für dich tun wird, wird er durch Glauben tun. Und Glauben heißt, ich habe sein Wort gehört. Ich habe verstanden und ich habe es festgehalten. Das ist, was er tun will. Und jetzt komme ich vor ihn und sage, jetzt tu bitte, was du schon längst beschlossen hast, für mich zu tun. Wir kommen mit seinem Wort, mit seinen Plänen, mit seiner Verheißung. Wir kommen nicht mit unseren kleinen Wünschen. Oftmals, wir denken viel zu klein und wir bearbeiten Symptome und Problemchen, anstatt an die Wurzel zu gehen. Letzten Endes, all die Dinge des normalen Lebens, all die Probleme und all die Kämpfe, Schwierigkeiten mit anderen Menschen und all diese Dinge, Sorge um Arbeit und Gesundheit und all diese Dinge, das geht alles zurück auf einen Mangel an Vertrauen, einen Mangel an Gewissheit. Er ist da, er ist Gott, seine volle Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet und er kümmert sich um mich und ich bin in seiner Hand. Das ist unsere größte Not, dass zu wenig Vertrauen da ist oder anders ausgesprochen, dass da noch gehörig viel Misstrauen da ist. Und aus Misstrauen, er würde sich nicht kümmern, kümmern wir uns selbst und schaffen Lösungen, die noch mehr Probleme schaffen und kreieren unsere eigenen Ich-Bails, unter denen wir dann leiden müssen. Statt zu warten, dass er kommt und dass er eine komplette Lösung tut, die nicht der Anfang von neuen Problemen ist, sondern eine Lösung, die wirklich etwas löst und auflöst. Was uns fehlt, ist tiefes, tiefes Gottvertrauen. Das fehlt uns. Und weil wir das nicht haben, greifen wir so schnell zu eigenen Lösungen. Wie die Gläubigen in Kirgisistan, die in Scharen alle nach Kanada rennen. Weil sie denken, da liegt das Geld auf der Straße und da kann man ein gutes Leben führen. Und ihr Denken ist so heidnisch. Und sie sagen, hier in diesem Land kann man nicht leben. Und was wird aus unseren Kindern werden? Wie kann Gott ein Land segnen und wieder auf die Beine bringen und helfen, wenn alle seine Kinder einfach wegrennen? Was wird mit dann noch und kümmert sich um das Land? Was für eine Idee. Und die Pastoren zuerst. Und dann die Schafe sagen, wenn der Hirte weg ist, was soll ich denn hier noch? Es ist wie eine Epidemie. Und so viele sitzen auf gepackten Koffern und wissen eins, hier kann ich nicht leben, hier kann ich nicht dienen, hier kann ich nicht glücklich sein, hier kann ich nicht das Reich Gottes bauen, aber in Kanada, ein Land, was sie nicht kennen, wo sie nie gewesen sind, wo sie keine Ahnung haben und romantische Vorstellungen haben, als wenn das Geld auf der Straße liegt. Und all die ihren Glauben dann da drüben verlieren, kommen nicht zurück und sagen, Leute, macht das nicht wie ich. Heidnisches Denken. Ja, Gott ist da im Gottesdienst und man singt Lieder und man betet ihn an, aber wenn es dann um die Existenz geht, dann nimmt man es doch lieber alles in die eigene Hand. Und solche Symptome von mangelndem Vertrauen gibt es auch bei uns. So unsere große Not ist, wir müssen Gott wirklich tiefer kennenlernen. Wir können ihm nur vertrauen, wenn wir ihn wirklich kennen. So eins der wunderbaren Verheißungen, die du nehmen kannst, um vor Gott zu sein und kühn zu sein. Und Gott, das hast du gesagt, Jeremia 24, Vers 7, ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Was für ein mächtiges Wort. Gott hat versprochen, unser Herz zu verändern, damit wir ihn überhaupt erkennen können. Und aus der wirklichen Erkenntnis Gottes kommt Vertrauen. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Vertrauen kann man nicht machen, das kann man sich nicht irgendwie erzeugen oder reinpumpen oder irgendwie so versuchen, das so zu tun. Es ist die natürliche Reaktion des Herzens, dass Gott sieht in seiner Fürsorge, in seiner Liebe, dass er seine Verantwortung als Vater wirklich wahrnimmt. Wenn ich ihn sehe und nicht mehr dieses heidnische Bild habe, ja, ein großer, allmächtiger Gott, der das Universum zu verwalten und sich um alle Probleme zu kümmern, aber mich übersieht er dabei. Und ich bin ein kleines Rädchen in einem riesigen Getriebe und mich nimmt er gar nicht wahr und er kümmert sich nicht um mich. Nein, er schaut auf dich. Weil Gott unendlich ist, kann er zu 6 Milliarden, zu 7 Milliarden Menschen eine persönliche Beziehung haben, ohne dass irgendeiner vernachlässigt wird. Und wenn wir 10 Milliarden werden, Gott kann es immer noch. Und sollten wir 20 Milliarden werden, Gott kann es immer noch. Und er kann sich dir so zuwenden, als wenn es nur ihn und dich gibt. Gott schaut, Gott kümmert sich, Gott kennt dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt deinen Namen, er weiß deine Situation und es interessiert ihn. Und so oft erlauben wir dem Feind, die Umstände zu nehmen und uns dann Kommentare zu geben über Gott. Siehst du, dass Gott sich gar nicht kümmert? Siehst du, dass er dich gar nicht kennt? Siehst du, dass er dich gar nicht interessiert für dich? Weil wenn er dich interessieren würde, hätte er schon längst hier und da eingegriffen und dies und das schon für dich getan. Aber er tut es nicht. Warum? Weil du ihm völlig egal bist. Das ist, was der Feind macht mit Umständen, wenn wir erlauben, mit leeren Herzen um uns herum zu schauen. Statt mit gefülltem Herzen, mit Gewissheit des Glaubens und zu sagen, diese Umstände bedeuten in keiner Weise, dass Gott mich übersehen hat. Die bedeuten in keiner Weise, dass er nicht an mir interessiert ist. Und ich erlaube nicht dem Feind, seine gehässigen Kommentare über Gott abzugeben. Ich erlaube nicht dem Feind, so zu reden und in mir Ängste und Unsicherheit und Ungeborgenheit und Einsamkeit und Hilflosigkeit und eine Opfermentalität zu erzeugen. So viele Gläubige laufen mit einer Opfermentalität rum. Sie sind ein Opfer. Sie sind Opfer von Umständen, Opfer von Arbeitskollegen oder vom Chef oder sie sind Opfer von Leitern. Und ich könnte schon längst so viel Großes tun für das Reich Gottes, aber meine Leiter entdecken meine Gabe nicht und sie machen mir nicht Raum und sie haben Angst vor meiner Salbung. So was höre ich junge Leute erzählen. Statt zu sagen, wenn Gott mir etwas gegeben hat, ich pflege das, ich kultiviere das, ich bewahre das, ich behalte das. Und zur richtigen Zeit, Gott wird mir wahr machen. Entweder wird mein Leiter die Augen öffnen und sagen, okay, jetzt kriegst du die Kanzel. Oder jetzt kriegst du den Lobpreis. Oder jetzt kriegst du diesen oder jenen Dienst. Oder Gott wird anders führen. Gott gibt doch nicht jemand eine Gabe und dann kommt die nie zum Einsatz. Das Problem ist, wir wollen die Zeit nicht abwarten, bis wir reif sind. Wir denken, wir haben eine Gabe bekommen, wir haben eine Salbung bekommen und dann muss es morgen losgehen. Und wir verstehen nicht, dass vielleicht das noch 20 Jahre braucht, bis es losgeht. Weil wir alles aus unserer Perspektive beurteilen und nicht wirklich vertrauen, ich bin in der Hand Gottes. Wie viele frustrierte Leute habe ich schon getroffen, die Gemeinden verlassen, weil da habe ich keinen Raum zu dienen. Ich sage, wieso? Geben Sie dir den Besen nicht, um den Saal zu fegen? Aber du weißt, was sie meinen. Sie meinen die Kanzel. Sie meinen das prophetische Wort. Sie meinen die Anbetungsleitung. Sie meinen irgendwie Positionen und Ämter. Aber wenn du etwas von Gott bekommen hast, wer will dich hindern zu dienen? Wer will dich hindern zu segnen, zu ermutigen, Fürbitte zu machen? Wer will dich hindern? Du hast keinen Raum zum Dienen. Wo gibt es denn das? Das ist ein anderes Wort für ich habe Ambitionen im Herzen nach Größeren. Und das verweigern mir diese Menschen. Nein, das verweigert dir Gott. Eine Frau kam zu mir und sagte, ich habe ein Problem. Ich sage, was ist dein Problem? Ja, ich bekomme Lieder von Gott. Ich sage, das ist kein Problem, das ist wunderbar. Ja, aber man gibt mir keine Plattform in der Gemeinde, dass ich nicht diese Lieder für Gott bringen kann. Ich sage, und? Hast du eine Küche? Ja. Dann erfreue deinen Gott mit deinen Liedern. Und wenn er es so vorgesehen hat, dass du irgendwann einmal öffentlich auftreten darfst und auf der Bühne stehen darfst und in der Gemeinde singen darfst, Gott wird dafür sorgen, glaub mir das. Ja. So was soll diese Ungeduld und dieses, meine Leiter verstehen mich nicht und die haben Angst vor meiner Salbung und dieses ganze Zeugs, was ist das? Kein Ruhen in Gott, kein Vertrauen, er kümmert sich, er macht mir wahr. Er regiert doch das Reich, nicht ich. Und ich muss nicht mir einen Platz verschaffen der Anerkennung und der Position und der Öffentlichkeit. Das macht doch Gott. Er setzt Könige ein und ab, nicht wahr? Ja, dann setzt er auch Leiter ein und ab. Und dann setzt er auch Dienste ein und ab. Gott ist im Regiment. Und das muss tief hinein in unser Herz für die kommende Zeit, weil es werden Dinge geschehen, die sehen so aus, Gott hat die Kontrolle verloren. Es werden furchtbare Dinge geschehen. Und wenn unser Herz nicht voll ist von Gewissheit und von Vertrauen zu ihm, wir werden die Idee bekommen vom Teufel. Siehst du, es geht alles den Bach runter. Es ist zu spät, es ist vorbei. Und all die schönen Träume, von denen die Bibel redet, das kannst du dir abspringen, das wird nicht kommen. Der Feind wird mit Macht Umstände benutzen, um dich in Panik und in Unglaube und Verlorenheit und Hilflosigkeit hineinzureden. Glaub es mir. Aber wenn unsere Herzen fest sind und gefüllt sind, wir fürchten uns nicht vor böser Nachricht und wir erlauben nicht dem Feind, die Nachrichten zu kommentieren und zu interpretieren und daraus Botschaften der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit zu machen. Wir werden das nicht erlauben. Sondern unser Herz ist gewiss. So, was ich tun möchte, ist, schauen wir uns noch einige solcher wunderbaren Verheißungen an, wo es um das Herz geht. Und halten Sie fest und benutzen Sie als eine Waffe, als eine Munition, wenn wir vor ihm kommen und vor ihm sind. Und warte. Es gibt eine ganze Reihe von Schriftstellen im Alten Testament, die beschreiben das Wesen des neuen Bundes. Und unser Problem heutzutage, auch deswegen, weil wir den Hebräerbrief so ignorieren, unser Problem heutzutage ist, dass wir das Wesen des neuen Bundes so wenig verstehen. Eins neben Offenbarung, vielleicht am wenigsten beachtetste Buch im Neuen Testament ist der Hebräerbrief. Und doch wird nirgendwo deutlicher der Unterschied erklärt zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund und was die Vorzüge und die Vorteile und was das Wesen, das Zentrum des Neuen Bundes ist. Das wird im Hebräerbrief dargelegt. Und eine von diesen großartigen Verheißungen und Beschreibungen des neuen Bundes werden dann auch im Hebräerbrief zitiert. Vielleicht kommen wir dazu nachher noch. Jetzt gehen wir aber zu Hesekiel 36. Ab Vers 26 oder 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen. Werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Die Initiative geht von Gott aus. Und er verspricht ein neues Herz. Und was ist das neue Herz? Das neue Herz ist, das ihn erleben kann, was ihn erfahren kann, was empfänglich ist. Dieses neue Herz, das kann Gott genießen, das kann Gott erleben, das kann von Gott berührt werden, das kann Gott berühren. Das steinerne Herz ist kalt und kann nicht bewegt und berührt werden. Aber das fleischerne Herz ist fähig, Gott zu erleben. So Gott selbst sagt, ich mache dich fähig, mich zu erleben. Ich mache dich fähig, dass du sensibel wirst für das Wehen und Wirken meines Geistes. Und ich mache dich fähig, dass du lernst, von dem Wasser des Lebens zu trinken und erfrischt und aufgebaut und ermutigt und gesättigt zu werden. Das war das große Geheimnis, was David kannte. Man kann Gott so begegnen, und so ihn erleben, dass man von ihm gesättigt wird. Dass man von ihm zur Ruhe gebracht wird. Dass man von ihm erfüllt wird. Und diese Erfahrung ist das Allerwichtigste, um im Kampf gegen die Versuchungen und Verlockungen und falschen Angebote in dieser Welt zu bestehen. Je mehr du erfüllt bist und gesättigt bist und gestärkt bist in Gott, umso leichter wird es dir fallen, den falschen Lustangeboten dieser Welt zu widerstehen. Weil du das Original hast und weil du diese Dinge durchschaust und siehst, das sieht zwar so aus, es gäbe mir das im Moment Lust, aber es schafft noch mehr Probleme. Und deswegen kann ich Nein sagen, weil ich das Original habe, weil ich gesättigt bin, weil ich getrunken habe, weil ich gestärkt bin von Gott. Das ist, was David hatte. Man kann Gott erleben, nicht nur von ferne irgendwie ihm dienen, sondern ihn tatsächlich erleben. Und Gott sagt, er will unser Herz verändern, dass wir mehr fähig werden, ihn zu erleben. Was für eine traurige Sache ist das, wenn wir in einer Versammlung sind und der Heilige Geist geht so durch die Versammlung und offenbart diese wunderbare Liebe Gottes und diese Reinheit, diese Klarheit, diese Himmelsluft. Und Menschen trinken und dann siehst du Einzelne, die stehen da und kriegen überhaupt nichts mit, sind gar nicht fähig zu erkennen. Jetzt ist der Geist Gottes da, er dient in den Herzen, er berührt sie jetzt. Sie sind wie Stein. Sie können nichts empfangen. Gott will unser Herz verändern. Wir hören das, wir nehmen das an, wir ergreifen das, wir glauben das, wir kommen vor ihn und sagen, Gott, was immer mich hindert, was immer das ist, nimm es weg und mach mich fähig, dich zu erleben, dich zu genießen, von dir zu trinken. Jesus sagt, an ihn zu glauben, ist zu kommen und Wasser des Lebens zu trinken. Das ist eine Definition von Glauben an Jesus. Nicht wir arbeiten für ihn, wir tun das für ihn, sondern er tut was für uns. Und als Ergebnis dieser Berührung, dieser Erfrischung, dieses Auftankens, dieses neuen Belebens, als Ergebnis davon gehen wir los und dienen. Und wir geben das, was wir bekommen haben. Wir geben nicht aus der eigenen Substanz. Und wer das versucht zu tun, wenn wir dienen aus eigener Kraft, der wird ausbrennen. Und heute sind wir schon in so verdrehten Zeiten, dass das noch ein Lob ist, wenn es heißt, jemand ist ausgebrannt im Dienst. Das ist schon ein Lob, das ist etwas Ehrenhaftes, wie eine Medaille, wie ein Orden. Guck mal, der hat sich so hingegeben, der hat so gedient, der hat auf nichts Rücksicht genommen. Der hat gegeben und gegeben und gegeben und jetzt ist er ausgebrannt. Weil wir die Dinge des Reiches Gottes nicht wirklich verstehen. Der hat über Jahre oder vielleicht über Jahrzehnte gesündigt. Er hat nicht gegeben, was er bekommen hat. Er hat aus seiner Substanz, von seiner Persönlichkeit, von seinen eigenen Kräften hat er gegeben. Und das ist nicht Dienst. Dienst ist, wir sind von Gott und wir warten auf ihn und wir bekommen von ihm. Und dann geben wir, was wir von ihm bekommen haben. Und wer das tut, wird niemals ausbrennen. Er kann gar nicht ausbrennen. Ausbrennen ist, wenn du gibst und gibst und gibst, aber nicht empfängst. Dann brennst du aus. Aber heute, die Leute sind verdreht. Wir bewundern Pastoren, die nach 20 Jahren Dienst ausgebrannt sind. Wir halten sie noch wie für Helden. Und wo waren seine Freunde, die gesagt haben, hör mal, wenn du so weiter sündigst, du brennst aus. Und du darfst so nicht weitermachen. Ein Herz, das empfangen kann. Ein Herz, das sich dienen lassen kann. Ein Herz, das sich beleben lässt. Das sich ermutigen lässt, das vom Heiligen Geist empfängt. Das will Gott uns geben. Und dieser Strom an Liebe, an Bejahung, an Bestätigung, an Anerkennung vom Vater und an Geborgenheit und an Sicherheit, der wird in dir eine Willigkeit wirken, Gott zu dienen und Gott zu gehorchen. Er sagt, ich mache aus euch solche Leute, die in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmung bewahren. Ich denke, jeder Christ ist mehr oder weniger davon überzeugt, sein großes Problem ist Ungehorsam. Aber wenige sind davon überzeugt, Gott hat versprochen, für mich dieses Problem zu lösen. Er macht aus mir einen Menschen des Gehorsams. Er wirkt es in mir. Es reicht nicht aus, nur seinen Zustand zu sehen und zu bedauern. Ja, und da ist so viel Inkonsequenz und so viel Ungehorsam. Nein, dann gehen wir damit zu ihm und sagen, du hast gesagt, du tust in mir ein Werk und du machst aus mir einen Menschen, der in deinen Ordnungen lebt. Du hast das versprochen und hier bin ich. Ich kann es nicht, aber du hast ein gutes Werk begonnen und du wirst es vollenden. Und deswegen bin ich jetzt hier, um diese Zeit mit dir zu verbringen und um dir zu sagen, du bist gut und du bist treu und du hältst, was du versprochen hast. Du machst aus mir einen solchen Menschen und deswegen danke ich dir jetzt schon dafür. Und ich ehre dich für deine wunderbaren Verheißungen. Das ist, was wir tun, wenn wir mit Gott zusammen sind. Nicht achtet doch Tante Frieda und kümmere dich doch um das und saniere doch die Finanzen in der Gemeinde und mach doch hier und mach doch da. Was für eine jämmerliche Beziehung zu Gott. Gott ist nicht dazu da, alle Kleinigkeiten in deinem Leben zu reparieren. Gott ist dafür da, dein Herz zu erfüllen. Aus deinem Herzen kommt nämlich dein Leben. Wenn das Herz krank ist und ungeborgen ist und voller Ablehnung ist, voller Enttäuschung ist und voller Sinnlosigkeit und voller Leere, wie soll daraus ein gutes Leben kommen? Das kann ja gar nicht kommen. Aus deinem Herzen kommt dein Leben. Und deswegen sagt Gott, da kümmern wir uns nicht um all die Kleinigkeiten zuallererst, sondern wir kümmern uns um die Quelle und das ist das Herz. Und wenn das saniert wird, dann kommt daraus ein wunderbares Leben. Das ist Gott, das ist das Evangelium, die Axt an die Wurzel gelegt. Da, wo die Probleme wirklich sind, da handelt Gott. Unsere große Not ist, dass wir Gott nicht kennen und dass wir ihm nicht wirklich vertrauen. Das ist unsere einzige große Not, mehr nichts. Alles, was du hast im Reich Gottes und an Nöten und an Missständen im Volke Gottes, kannst du reduzieren auf diesen einen Punkt. Gott ist nicht bekannt und Gott wird nicht vertraut. Das ist alles. Das ist unsere Not. Und wir kümmern uns um alles und wir kämpfen und wir sehen überall irgendwie die Herausforderungen und die Angriffe und die Dinge. Aber es beginnt hier, es beginnt bei uns. Halleluja. So, wir nehmen solche Verheißungen und wir kommen vor ihm und wir sind vor ihm immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schauen wir uns ganz ähnliche Worte an, Jeremia 32, eins meiner Lieblingsworte. Vers 40, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen, in Treue, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Kannst du Gott sehen als einen Gott, der nicht nur viel hat, sondern der auch gerne gibt? Oder ist dein Problem, du siehst einen Gott, der hat zwar viel, aber der ist knauserig und der will nicht geben? Gott sagt hier, es ist mir eine Freude, es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu geben. Gott gibt gerne Gutes, es macht ihm Freude. Du sagst, ja, da hätte er ja ein bisschen seine Freude mal in meinem Leben ausleben können. Da gibt es ja Gelegenheiten genug. Wenn du nicht Gott siehst als den, der gerne gibt, du wirst ihn nicht erleben als den, der gerne gibt. Alles fängt nicht damit an, dass jetzt Gott irgendwas tun muss, sondern dass dein Herz ihm glaubt, dass er ist, wer er ist und dass er tut, was er versprochen hat. Alles fängt damit. Und er sagt hier, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Was macht uns zu treuen Menschen? Was macht uns zu konsequenten Menschen? Was macht uns zu Menschen, die dranbleiben, die Ausdauer haben, die nicht aufgeben? Und all das sind Qualitäten, die wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten brauchen. Dringend brauchen. Was macht uns zu solchen Menschen? Die nicht vom Herrn abweichen, die nicht sich betören lassen durch schön klingende, falsche Lehren, die nur Raum geben für das Fleisch. Was macht uns zu solchen Menschen, die dranbleiben und die konsequent werden? Sein Wirken. Es ist nicht dein Bemühen, es ist seine Treue, sein Wirken. Und wie macht er uns zu solchen Menschen, die dranbleiben, die nicht abweichen, die nicht auf anderen Wegen unterwegs sind? Er legt seine Furcht in unser Herz. Ehrfurcht vor Gott ist der große Mangel. Weil wir Gott nicht kennen, haben wir keine Ehrfurcht vor ihm. Oder nur minimal. Deswegen finde ich solche Beispiele, wie wir das gestern gesehen haben mit den Ameisen. Das wissen jetzt nur die, die dabei waren, die anderen haben es verpasst. Finde ich so genial. Weil ich soll Gott auch mit meinem Verstand lieben. Und wenn mein Verstand davon überzeugt wird, Gott ist so absolut genial. Und sein Wort ist so einzigartig und so zuverlässig und so glaubwürdig. Das hilft mir, einfach zu sehen, Gott ist so gewaltig, Gott ist so groß. Was ich regelmäßig tue, eine meiner Übungen, ich hoffe, du hast auch ein paar Übungen, also geistliche Übungen. Eine der Übungen, die ich tue, ist, ich vergegenwärtige mir die Realität. Ich lebe auf einem winzigen Staubkorn in einem gewaltigen Universum. Und Gott kennt jeden Menschen auf diesem Planeten. Und er kennt jeden Stern. Er kennt jede Galaxie. Und er hat den vollkommenen Überblick. Er kennt jeden Stern mit Namen. Er hat den vollkommenen Überblick. Er ist der gewaltige, großartige Gott, der alles regiert und trotzdem mich sieht und mich wahrnimmt. Ich bin in seinem Interesse. Diese Sicht hilft mir, mein Leben nicht zu ernst zu nehmen und zu sehen, es geht um etwas Größeres. Es geht um ihn, es geht um seine Ehre. Und er wird seine Ehre wiederherstellen. Er wird wiederkommen. Der Vater wird seinen Sohn vor den Augen der ganzen Menschheit, die ihn verachtet, verdreht, missversteht, verteufelt und Lügen über ihn erzählt hat. Gott wird seinen Sohn rehabilitieren. Alle Augen werden ihn sehen. Alle werden anerkennen, er ist wirklich der Herr und er hat Recht, Herr zu sein. Und seine Ordnung und seine Herrschaft und seine Richterschaft ist gerecht. Alle werden das erkennen müssen. Halleluja. Und wir dürfen das jetzt schon anfangen zu sehen und zu genießen. Furcht des Herrn ist eine Herzenshaltung. Ich will ihn ehren. Ich will ihn erfreuen. Ich will nicht Dinge zulassen in meinem Leben, die ihn beleidigen, die ihn kränken. Wenn ein Christ vor dem Fernseher sitzt und er genießt Sex, Blatt und Krein, er beleidigt Gott. Und er kann das nur deswegen tun, weil er Gott nicht kennt und weil ihm nicht bewusst ist, dass er Gott beleidigt. Nur deswegen kann er das tun und kann seinen Fernsehabend genießen. Sondern wir Gott kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm bekommen. Und wir wissen, wir sind Repräsentanten von Golgatha. Wir zeigen vor der unsichtbaren Welt, was die Macht von Golgatha ist. Und wenn die ganze Macht von Golgatha nur darin besteht, du weißt irgendwo in irgendeiner Ecke deines Herzens, du kommst in den Himmel, aber hier versuchst du in vollen Zügen, das zu genießen, was Gott hasst. Was für ein erbärmliches Beispiel für Golgatha sind wir da. Aber ich weiß, ich werde beobachtet. Paulus sagt, die Gemeinde ist ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis. Wenn ich weiß, ich werde beobachtet. Und das, was ich tue, zähle, das, was ich anschaue, das, was ich genieße, hat eine Botschaft. Nämlich, ob ich Gott kenne und ob ich Gott ehre oder ob er mir egal ist. Und ich glaube, das wirkliche Vergnügen ist dann bei der Welt, sprich beim Teufel zu bekommen. Wenn ich mir bewusst bin, ich bin eine Botschaft. Mein Leben ist eine Botschaft. Und ich will ihn erfreuen und ich will ihn ehren. Ich will in der Gesinnung Jesu leben. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, sagt Jesus. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Da gibt es keine Auszeiten, wo du sagst, hey, jetzt möchte ich mal diesen Film. Ich weiß, es ist ein Schmuddelfilm, aber alles in mir recht danach. Kannst du mal aus dem Wohnzimmer gehen? Ich will mal hier alleine diesen Film genießen. Wie erbärmlich. Wie entwürdigend, wie beleidigend. Und dann kommt die Not und ach Herr, hier bin ich und Hilfe, Hilfe und komm doch wieder. Und das große Wunder ist, wenn wir umkehren, er kommt jedes Mal wieder neu. Aber wie sehnt er sich danach, dass wir doch endlich einmal bei ihm bleiben und dass wir aufhören, immer zurückzugehen nach Ägypten und aufhören, immer wieder da unser Vergnügen zu suchen, wo es doch nur uns Probleme macht, wo es doch nur uns Verdruss bringt, wo es doch nur uns frustriert und leer macht. Und am Ende müssen wir doch wieder gekrochen kommen und sagen, ja, es war dumm von mir, es war blöd. Das kann aufhören. Wir können etwas bekommen, dass wir nicht mehr von ihm abweichen. Halleluja. Wir können etwas bekommen, was uns hält bei ihm. Und das ist die Furcht des Herrn. Und das gibt er in dein Herz. Wenn du es haben willst, er gibt es nicht. Du sagst, Furcht des Herrn, alttestamentlicher Begriff, den brauchen wir auch nicht mehr. Das ist irgendwie überaltert und hat sich überlebt und das ist unwichtig. Wenn du verstehst, welche zentrale Bedeutung die Furcht des Herrn hat. Und by the way, wenn du es noch nie gemacht hast, Hausaufgabe, studiere die Bibel, studiere den Begriff Furcht des Herrn. Suche alle Schriftstellen raus über Furcht Gottes, Furcht des Herrn, den Herrn fürchten und so weiter. Und schreib dir diese Schriftstellen raus. Mach dir die Mühe und schau dir an, was diese Schriftstellen sagen. Und wenn du das studierst, kommst du zu diesem einen Entschluss oder zu dieser einen Einsicht. Was du brauchst, ist die Furcht des Herrn. Was du brauchst, ist die Furcht des Herrn, nichts anderes. Viele Leute glauben, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes. Was du brauchst, ist ein Herz, das Gott fürchtet. Und du wirst bei ihm bleiben und du wirst motiviert werden, in Reinheit zu leben, weil du ihn liebst, nicht als Gesetz und ich darf nicht mehr, ich armer Mensch, ich darf nicht mehr Sexplatte Krein anschauen. Was für eine Perversion. Glaubst du, die Engel sind im Himmel und sagen, wie schade, dass ich nicht mal ab und zu zum Wochenende auf die Erde kann und kann mal hier mit die Fernsehprogramme so durchzappen? Das ist für die der größte Horror, die Vorstellung aus dieser Reinheit, aus dieser Klarheit, aus diesem Ausgerichtetsein auf Gott herauszukommen, auf die Erde zu kommen und durch unsere Programme zu zappen. Das wäre für die Hölle. Das wäre für die Hölle. Nicht, oh, was es da alles gibt. Und wir sind doch Kinder des Himmels. Wir sind doch Kinder des himmlischen Vaters. Und wir sollen doch eine Geschmacksveränderung bekommen. Und wir sollen anfangen, diese Dinge, die wir vorher für attraktiv und schön und belebend empfunden haben, die Gott aber hasst, auch zu hassen. Das ist doch unsere Zukunft. Das ist doch, was Gott tun will. Er will unseren Geschmack ändern. Sprüche 16, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist nicht du sollst und du musst aber und denke ja, sondern du hast etwas in dir, das bringt dich dazu, Abstand zu nehmen von ekligen, zerstörerischen, bösen, unreinen Dingen. Und Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Das ist die echte Erlösung. Nicht, ich armer Mensch darf jetzt keine Pornografie mehr schauen, sondern Gott wandelt dein Herz um und du hasst es. Du siehst es mit den Augen Gottes, du hasst es. Und weil du es hasst, nimmst du Abstand davon. Nicht, weil du es gerne möchtest, aber du darfst da nicht. Sondern in dir ist eine Verwandlung geschehen. In dir ist die Lust nach den alten Dingen rausgenommen worden und in dir ist neue Lust eingepflanzt worden. Lust am Reinen, am Guten, am Schönen, am Göttlichen, an dem, was mit Gott übereinstimmt, mit seinem Wesen und seinem Wort übereinstimmt. Das, was von ihm kommt und was ihn verherrlicht, daran bekommst du Lust. Das ist Erlösung. Dein Herz wird transformiert. Du bekommst einen neuen Geschmack. Du lernst zu lieben, was er liebt. Und du lernst zu hassen, was er hasst. Das ist Erlösung. Das ist der Weg in die Freiheit. Damit sage ich nicht, dass du nicht deinen Willen einsetzen sollst, solange du noch spürst, da ist ein Verlangen nach unreinen Dingen in dir. Benutze deinen Willen und sag nein und wende dich ab. Natürlich. Aber geh weiter in Gott und sage, da muss mehr sein. Und Gott kann in mir die Lust nach Unreinheit ausrotten, ausbrennen, ausreißen. Und kann mir Abscheu geben, weil er hat Abscheu. Gott sitzt nicht auf dem Thron und hat Verlangen nach Dingen, nach denen Menschen Dinge verlangen. Und Kind Gottes zu sein, heißt das Privileg zu haben, die Tür ist offen für einen Prozess der Transformation. Sein Geschmack wird mein Geschmack. Eines meiner wichtigsten Gebete, die ich immer wieder bete, mehrmals die Woche. Herr, gib mir ein Herz, das liebt, was du liebst. Und gib mir ein Herz, das hasst, was du hasst. Ein gutes Gebet. Bevor wieder eine E-Mail kommt, wo ist die Bibelstelle, wo steht dieses Gebet in der Bibel? Es ist kein Gebet in der Bibel, es ist ein Gebet, was ich selber gemacht habe. Aber es ist ein Gebet, was fußt auf einer Schriftstelle. Hebräer 1, Vers 9, oder je nachdem, ob du Computerbibel oder Papierbibel hast, Vers 9 oder Vers 8. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus. Da ist ein Grimm, ein Hass auf das Böse in seinem Herzen. Und viele Christen, habe ich gefunden, sind so pazifistisch, sie können sich einen Jesus, der Hass in seinem Herzen hat, nicht vorstellen, weil sie das Wort nicht kennen. Jesus hat Hass auf das Böse in seinem Herzen. Und deswegen wird er kommen und das Böse richten. Er wird kommen und das Böse richten. Und er wird es so richten, wie es sich gehört. Und wird es so ernsthaft und so streng richten, wie es notwendig ist. Nicht kein bisschen mehr. Und wenn wir aus unserem Humanismus errettet sind und wir sind auf Gottes Seite und wir werden die Gerichte Gottes sehen, wir werden jubeln. Wir werden mit ihm übereinstimmen. Und ich sage, ja, warum muss das jetzt sein? Ist das notwendig, dass das so streng ist? Sondern wir werden ihn kennen. Eine letzte Schriftstelle, hoffentlich. Jeremia 31, Vers 33. Sondern das ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das ist die Erlösung. Das ist, wie Gott Furcht des Herrn in unser Herz nimmt. Deswegen habe ich diese Verse in der Reihenfolge gelesen. Erst 32, 40 und dann 31, 33. Weil hier wird im Detail beschrieben, ja, wie kommt denn die Furcht des Herrn in mein Herz hinein? Da heißt es, er legt sie in unser Herz. Und hier heißt es, er tut es, indem er sein Gesetz in unser Inneres legt und er wird es auf unser Herz schreiben. Der neue Bund im Gegensatz zum alten Bund ist, jetzt wird das Wort Gottes, die Gebote, die Ordnung Gottes, das Gesetz Gottes, nicht im Sinne von mosaischem Gesetz, um sich sein eigenes Heil zu entwickeln, aber das Gesetz im Sinne von Ordnung und Wille Gottes, das Gesetz wird auf dein Herz geschrieben. Dein Herz und die Ordnung Gottes und der Wille Gottes gehen eine Einheit ein. Dein Herz wird durchdrungen und geprägt werden und transformiert werden durch den Willen Gottes. Das ist, wie Erlösung funktioniert. Der alte Bund war das Gesetz Gottes auf Steintafeln geschrieben. Und an dem Gesetz war nichts verkehrt. Und alles, was da geschrieben wurde, gilt heute immer noch und ist immer noch der Wille Gottes. Nicht wahr? Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Nichts davon ist veraltet. Heute haben wir Christen die Rede vom Neuen Bund und vom Neuen Testament, als wenn Gott sich irgendwie gewandelt hätte. Und seine Ideen über was Sünde ist, hätten sich geändert. Ganz im Gegenteil, weil sie geistlich in so viel Verwirrung und Blindheit waren, hat Gott nur das Notwendigste ihnen mitgehalten. In Wirklichkeit, Jesus sagt, der Standard ist viel, viel höher. Im alten Bund, du sollst nicht Ehe brechen. Im neuen Bund, schon eine Frau anschauen und ihrer zu begehren, ist die Ehe zu brechen. Ja. Du sollst dich töten. Im neuen Bund, schon zornig sein über deinen Bruder, macht dich schuldig. So, die Latte liegt viel, viel höher. Aber sie waren nicht imstande damals, das zu verstehen. Und deswegen hat Gott es bei diesen Äußerlichkeiten gelassen und gesagt, der Rest kommt später. Und heute haben wir verwirrte Menschen, die schreiben das Alte Testament ab und sagen, das ist nicht mehr wichtig und das brauchen wir nicht. Und Gott ist jetzt, da ist er ein Gott des Zorns und des Gerichts und jetzt ist er ein Gott der Gnade. Das ist totaler Blödsinn. Gott hat sich nicht geändert, er wird sich nicht ändern. Sein Hass auf die Sünde im Alten Testament ist genauso real wie im Neuen Testament. Da hat sich nichts geändert. Der alte Bund hat deswegen nicht funktionieren können, weil es ihre Herzen nicht transformiert hat. Aber es war doch notwendig, heilsgeschichtlich, als Vorbereitung für den neuen Bund. Aber das Eigentliche ist, was Gott wirklich dann tun wollte, ist sein Wort auf unser Herz schreiben. Und das ist der Punkt. Unsere Zeit mit dem Herrn dient dazu, ihn schreiben zu lassen. Wir suchen seine Gegenwart. Wir beten ihn an, wir kommen vor ihm. Und dann kommen wir zu ihm mit dem Wort. Und wir erlauben ihm, das Wort zu schreiben auf unser Herz. Das Wort wird nicht geschrieben, während du in der Predigt sitzt, während du im Seminar bist oder Bücher liest. Das Wort wird geschrieben auf dein Herz, wenn du in der Gegenwart Gottes bist und schaust in sein Angesicht. Hast durch das Blut Jesu diesen Zugang gefunden zu seiner Nähe und du bist vor ihm und all die Dinge des Alltags sind hinter dir gelassen und du bist jetzt in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Und da kommst du mit einem Wort und lass dir vom Heiligen Geist Worte geben. Hosea sagt, kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Lass dir Worte geben vom Heiligen Geist über wo du jetzt stehst und was du jetzt brauchst. Und nimm ein Wort und dann sei vor ihm und sprich dieses Wort. Sprich es in sein Angesicht, nicht in die Luft, nicht zum Teufel. Das ist auch manchmal dran, aber jetzt reden wir von einer Gemeinschaft mit Gott. Sprich es in sein Angesicht, sprich es mit Glauben, mit Zuversicht. Sag, dieses Wort wird real werden in mir. Dieses Wort wird in mir Fleisch werden. Das wird meine Erfahrung werden, was immer das ist. Vielleicht musst du erstmal für lange Zeit dich beschäftigen mit der Vater. Gott ist der Vater. Oder was auch immer. Lass dir vom Heiligen Geist Worte geben. Je weniger, umso besser. Eins für mehrere Jahre. Eins für die nächsten 15 Jahre. Und geh tiefer und tiefer und tiefer mit diesem einen Wort. Und sei vor ihm und bete ihn an. Und dann warte und glaube. Jetzt schreibt er. Alten Bund, wo wurde geschrieben? Auf dem Berg des Herrn. Mose musste die Tafel nehmen auf dem Berg des Herrn. Ich weiß nicht, wie viel Kilo die waren, aber das werden schon etliche Kilo gewesen sein. Und er musste mit den Tafeln den Berg hoch. Das war anstrengend. Und Mose hat es gemacht. Gott hat nicht gesagt, Mose, pass auf, wir ändern den Plan. Für mich vom Berg runter ist ein Schritt, für dich ist es mehrere Tage. Also bleib du da unten, ich komme runter. Nein, Gott hat gesagt, ich weiß, es wäre einfacher, ich komme runter, aber du kommst hoch. Was lernen wir daraus? Es ist Mühe, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es kostet dich Überwindung. Es passiert nicht so nebenbei, du musst es wollen und du musst dich durchkämpfen. Und du musst dich jeden Morgen durchkämpfen, durch die Unlust und den Widerstand deines Fleisches. Und heute haben wir eine neue Gnadenbotschaft. Nein, alles passiert alleine. Bloß keine Anstrengung. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist Anstrengung. Das ist die moderne Gnadenbotschaft. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn Paulus seinen Dienst beschreibt, er verwendet das Wort Mühe. Heißt das, er kannte noch nicht die volle Gnadenbotschaft? Dass heute man Gott mühelos dient, man mühelos verändert wird, ohne Anstrengung, alles von alleine geschieht. Lieben, das ist eine verlockende Botschaft, die dich in die Irre führt, die dir nur das uralte Lustprinzip geistlich neu schmackhaft macht. Du machst das, was du Lust hast. Wie dieser verwirrte Schweizer Autor, den ich gestern zitiert habe, wie er in dem Interview dort sagt, haben Sie einen Tipp zum Bibellesen, fragt ihn der Interviewer. Ja, auf jeden Fall nur Bibellesen, wenn man dazu Lust hat. Sonst ist es alles Heuchelei. Ein blinder Blindenleiter, der nicht die einfachsten Prinzipien des geistlichen Lebens kennt. Es kostet Mühe, es ist Anstrengung, das hat Gott so gemacht. Und jeden Morgen muss ich und du auch durch den Widerstand des Fleisches hindurch, durch die Unlust. Das Fleisch will nicht beten. Schon mal festgestellt? Das Fleisch will nicht dankbar sein, will nicht Gott anbeten, will nicht die Hände heben, will sich nicht freuen. Das Fleisch will Fernsehen oder Computer, dummes Zeug machen oder Kreuzworträtsel. So ist es Mühe, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und so wie im alten Bund auf dem Berg geschrieben wurde, so wird auch im neuen Bund auf dem Berg geschrieben. Der Berg ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und Gott erwartet für uns, dass wir jeden Tag kämpfen und uns durchkämpfen, durch den Vorhang unseres Fleisches und in seiner Gegenwart sind. Und dann erlauben wir ihm, wir geben ihm Raum, Gelegenheit zu schreiben. Schreibt sein Wort. So, das ist etwas anderes als Bibelstudium. Bibelstudium hat seinen Wert und ist wichtig. Aber was das Herz transformiert, ist einzelne Verse, je weniger, umso besser. Und die in das Angesicht Gottes sprechen. Mit Danksagung, mit Glauben, mit Erwartung, mit einer neuen Sichtweise, so wird mein Leben aussehen, wenn ich wirklich Gott vertraue, wenn ich wirklich die Sünde hasse, wenn ich wirklich mich fernhalte von den Dingen, die meine Beziehung mit dem Herrn beeinträchtigen, wenn ich wirklich auf mein Herz Acht habe und nicht weggezogen werde von irgendwelchen anderen Dingen. Das ist, was der Herr will. Jeden Tag, jeden Tag. Und wenn wir das tun, ein, zwei Jahre, regelmäßig, wir schauen zurück und wir sehen, Gott hat tiefe Dinge getan. Nach zwei Jahren ist es nicht fertig. Aber wir haben dann auch aus Erfahrung den Beweis, das funktioniert. Unser Geschmack wird verändert, unsere Sichtweise wird verändert. Und wir werden mutiger und kühner und wir sagen, das mache ich für den Rest meines Lebens. Das ist die Art, wie man Gott sucht und wie man ihm Gelegenheit gibt, dass das Herz transformiert wird, ein neues Herz. Dass Gott ehren will, dass Gott lieben will, dass fähig ist, von ihm zu empfangen und dass fähig ist, treu zu sein und in Ausdauer zu bleiben. Das ist der Wille Gottes für mich und für dich. Und jetzt sind wir dran. Vater, wir danken dir für diesen Zugang der Gnade, für deine wunderbaren Verheißungen, dass du ein treuer Gott bist. Dass du wirklich tust, was du versprochen hast. Und du hast dieses gute Werk angefangen, aber jetzt wollen wir mit mehr Glauben und mit mehr Gewissheit und mit mehr Konsequenz unseren Part wahrnehmen und wollen vor dich kommen und wollen dir Raum geben, in uns dein Werk zu tun, um diese Zeit der Vorbereitung zu nutzen, dass wenn dann die Krise kommt, wir werden stehen, unerschütterlich. Und wir können sagen, da ist der Herr und das ist der Weg zum Heil. Und so findet man ihn. Und wir sind nicht in Panik und wir sind nicht ein Opfer der Umstände und wir müssen uns nicht um uns selber kümmern, sondern vollkommen frei. In jedem Augenblick geleitet zu sein von deinem Heiligen Geist und dein Bote zu sein und Menschen den Weg des Heils zu weisen. In einer Zeit, wo ein großes Geschrei sein wird, wo große Panik sein wird, wo große Not sein wird. Da werden wir stehen als deine Kinder und sagen, da ist Gott und da ist Rettung und da ist das Heil. Und wir danken dir, Vater, dass du uns die Augen auftust über unsere Zeit, dass du uns Besonnenheit gibst und uns motivierst, diese Zeit der Vorbereitung auf die kommenden Dinge maximal jetzt zu nutzen. Zu deiner Ehre danken wir dir, Vater. Halleluja. Amen. Amen. Amen.